wo wir vielleicht zusammen auf irgendeiner Dorfveranstaltung hier waren. Es wird halt gegrillt und es gibt nur einfach normales Grillfleisch. Und dann sagt er, also eine Bratwurst würde ich jetzt aber schon nicht umbringen. Und ich so, nee, Witz nicht, aber ich habe auch echt keinen Bock drauf.
Das ist Schnackland Fluss, der Generationen-Podcast. Ich bin Marit Schröder. In jeder Folge treffe ich eine Frau, die das Landleben schon etwas länger kennt als ich. Heute treffe ich ausnahmsweise keine Frau. Im Gegenteil, ich treffe einen Mann, noch dazu einen Jungen. Nikolai Mackenstedt, 26 Jahre, aus dem niedersächsischen Landkreis Diepholz. Nikolai stammt aus einer traditionellen Landwirtsfamilie. Der angedachte Hoferbe kam nach seinem Studium allerdings anders auf den Hof zurück, als es seine Eltern vermutlich erwartet hätten. Er lebte teils vegan, beschäftigte sich viel mit seinen eigenen Gefühlen und er wollte den Hof nicht mehr übernehmen. Nikolai sagt selbst, er habe das Gefühl, vor allem seinen Vater enttäuscht zu haben. Darüber wollen wir sprechen. Konkret über einen Graben, der sich manchmal zwischen der älteren Generation und den Jungen auftut. Das wird oft als Clash zwischen der Generation der Babyboomer, geboren in den 50er und 60er Jahren, und der Generation der Zoomer, geboren 99 bis 2010, bezeichnet. Wie unterschiedlich sind die Lebenswelten tatsächlich? Es gibt so diesen Slogan, die Boomer und die Zoomer gegeneinander. Okay. Da gibt es nicht so viele Annäherungspunkte.
Zwischen denen?
Zwischen diesen beiden Generationen, zwischen den Boomern und den Zoomern. Und ich würde gerne verstehen, warum das so ist. Ein Beispiel. Meine Eltern, 50er, 60er Jahrgang. Ich war letztens mit meinem jüngsten Sohn zu Besuch da und der liebt Milch, egal welche Milch. Kuhmilch, Hafermilch, alles. Und dann hat mein Vater ihn gefragt, was er denn gerne trinken möchte und er sagt, eine Hafermilch. Ich dachte kurz, ich werde enterbt. Es gibt so Punkte, so Themen, die triggern diese Generation unglaublich. Gerade wenn diese jüngere Generation die anspricht. Da ist Ernährung so ein Thema. Da ist irgendwie so ein Graben zwischen den Generationen. Nimmst du das auch so wahr, als jemand, der dieser Generation angehört?
Ich glaube, das hängt voll auch vom Umfeld ab oder wo jetzt diese ältere Generation so herkommt, weil ich kenne auch schon einige, die super offen dafür sind und die total neugierig sind und irgendwie nachfragen und das zum Teil auch selber leben, also jetzt in Bezug auf Ernährung oder irgendwie auch Lifestyle und womit verbringt man sein Leben und Sinnfragen und so. Und gleichzeitig, wenn ich jetzt hier auf das Umfeld schaue, womit ich hier vielleicht im Ort und auf dem Hof, wo ich aufgewachsen bin und einem sehr konventionell landwirtschaftlich geprägten Umfeld schaue. Ich glaube, dann ist da zumindest in Bezug, was ich so wahrnehme und auf meinem, wie ich so mein Leben lebe oder irgendwie Dinge tue, glaube ich, oft nicht unbedingt so viel Verständnis dafür da. Ist jetzt nicht unbedingt, dass mir das direkt so gespiegelt wird und die sagen, ey, was machst du den ganzen Scheiß und verstehe ich ja nicht, was ist das für ein Kack. Aber ich glaube, dass oft, dass die das wirklich einfach nicht verstehen und greifen können. Und das nehme ich auch oft bei meinem Vater zum Beispiel wahr, dass er schon zu sehr wenigen Dingen irgendwie was sagt und nicht so richtig eine Meinung äußert. Aber ich glaube, bei vielen Dingen, die ich irgendwie tue, dass da dann so, sagt er auch selber manchmal, wenn ich ihn wirklich frage nach seiner Meinung, dass er da nichts mit anfangen kann. So zum Beispiel Workshops, die ich besuche zu Persönlichkeitsentwicklung. Also ich merke auch, da kriege ich nicht so richtig eine Bindung dann oder dass wir uns drüber unterhalten können, sondern ich glaube da, wenn ich dann auch meinen Vater frage, so warum können wir uns nicht darüber unterhalten, dann ist es so immer, hat er keinen Bezug zu, kann er sich nicht vorstellen, dass das, ja, dass das vielleicht so eine Relevanz hat oder so eine Wichtigkeit.
Persönlichkeitsentwicklung ist so, glaube ich, so ein Thema, kann ich mir voll vorstellen, dass es eine ganz andere Relevanzsetzung in den Generationen hat. Wie bist du auf diese Themen gestoßen? Wann wurde das für dich wichtig?
Ich weiß noch ziemlich genau, dass ich dann, also zu der Zeit habe ich studiert und ich war gerade in Rumänien, genau, in einem Praktikum auf so einem Ackerbaubetrieb. Und da kam irgendwann eine Mail in dem Rundverteiler von der Hochschule, dass so ein Lehrstuhl mit Mindful Leadership gegründet wurde und dass es ein Modul gibt namens Mindful Leadership, achtsame Selbstführung oder so. Und dann war da so eine Beschreibung und dann ging es um Gefühle und im Hier und Jetzt ankommen. Und dazu hatte ich halt vorher, also auch zur Meditation und Achtsamkeit vorher nie Kontaktpunkte, aber ich glaube dadurch dann offener wurde für Gefühle, für Bedürfnisse, auch für andere Menschen und andere Sichtweisen und auch über Befindlichkeiten zu reden und mal wirklich so die Frage zu beantworten, wie geht's dir eigentlich gerade wirklich so?
War das bei euch ein Thema in der Familie früher? Also dass man so über Gefühle gesprochen hat und tatsächlich so darüber gesprochen hat, wie es einem wirklich geht?
Nee, das habe ich nicht erlebt.
Nee, gar nicht?
Nee, das hat nie aktiven Raum, bewussten Raum gefunden oder dass das mal gefragt wurde. Wurde vielleicht schon mal gefragt, ey, wie geht's dir? Beziehungsweise dann vielleicht eher so verschachtelt von, wie war es in der Schule? Irgendwie so, aber das da, nee, würde ich sagen, nicht. Auch, also auch bis heute ist ein bisschen mehr geworden mit meiner Mutter oder so. Aber nee, da gab es keinen Raum für, kein Bewusstsein.
Und dann hast du gelernt und studiert und hast irgendwann so selbst durch so einen externen Hinweis gemerkt, ja, okay, vielleicht sollte ich mich ein bisschen mehr auch mit meiner eigenen Gefühlswelt beschäftigen, damit es mir selbst auch gut geht. Und hast dann ja dich für dieses Modul da im Studium entschieden. Mm. Mindful, wie hieß es nochmal?
Mindful Leadership
hieß es. Genau, Mindful Leadership. Was haben denn deine Eltern dazu gesagt?
Zu dem Modul?
Ja, als du so diese Richtung eingeschlagen hast.
Ich glaube, ich habe mich meinen Eltern gegenüber auch gar nicht so sehr darüber also geöffnet, was ich da so erlebe und was ich daran so wahrnehme. Vielleicht meiner Mutter gegenüber schon ein bisschen mehr, aber ich war ja auch dann nicht so viel zu Hause. Und aber ich glaube, wenn ich jetzt so zurückerinnere, meine Mutter war schon tendenziell relativ interessiert daran. Und ist, glaube ich, auch durch mich auch jetzt in den letzten Jahren mehr auf so ein... Neulich hat sie gesagt, sie hat durch mich gelernt, dass es mehr als nur Arbeit im Leben gibt. Das fand ich schon ziemlich süß. Und auch extrem wertschätzend.
Aber ist das so ein Wert der alten, also es ist jetzt sehr stigmatisierend und sehr, also nicht stigmatisierend, aber pauschalisierend, wenn ich immer sage alte und junge Generation, aber ja, du weißt ungefähr, was ich damit meine.
Ja.
In dieser älteren Generation, da ist ja so eine Nachkriegs- oder die Kinder der Kriegsgeneration, die 50er, 60er Jahre geboren sind. Ist da Arbeit so eines der aller wichtigsten Werte?
Boah, ich glaube, wenn ich das mit meinem Opa, also dem Vater meines Vaters vergleiche, dann sagt der schon immer hier, Arbeit ist das Wichtigste, das hat Vorrang. Und das muss ja erstmal alles getan sein.
Mhm.
Und dann kann ich mich vielleicht mal der Familie widmen oder auch Familientreffen war das so. Und dann vollstes Verständnis und so weiter. Und Arbeit, die muss ja gemacht werden.
Mhm.
Und na klar, wenn er so seine Story erzählt, also mein Opa, dann ist er irgendwie mit 14 oder 15 allein als Mann auf dem Hof gewesen.
Mhm.
Und dann war halt Arbeiten wahrscheinlich das Allerwichtigste, Geld zu verdienen und sich selbst zu ernähren. Sehr engagiert auch in dem, was er tat und sehr genau und dadurch halt auch gut wahrscheinlich, also extrem gute Arbeit und gleichzeitig halt schon auch einfach sehr stark fokussiert darauf. Also ja, ich würde sagen, das war schon wahrscheinlich der größte Wert für ihn und ich glaube, für meinen Vater ist es zum Teil vielleicht auch so, ja, also der arbeitet halt auch die ganze Zeit und wenn er Freizeit hat oder hätte, ist er selbstständig, er könnte sich das ja selber einteilen, dann arbeitet er halt trotzdem oft und viel.
Ich glaube auch gerade in der Landwirtschaft ist es auch nochmal zugespitzter, weil du ja, also du wohnst ja da, wo du arbeitest. Es ist ja alles so verschmolzen. Es gibt ja nicht, hier ist der Arbeitsbereich und dann habe ich Feierabend. Das ist ja, man definiert sich ja schon sehr über die Arbeit.
Mhm.
Und dieses Arbeit-Freizeit-Ding, also ich weiß noch, als ich Kind war, wir hatten so eine Dielentür, die hat immer so geknarrt. Und jedes Mal, wenn ich auf dem Sofa saß und jemand diese Dielentür reinkam und ich das Knarzen hörte, bin ich aufgesprungen und habe mir irgendwas zu tun gesucht. Weil ich hatte das Gefühl, ich darf nicht einfach nur so Müßiggang, ne? Das war so das Schlimmste. Ich darf nicht einfach so sitzen und lesen oder, weiß ich nicht, irgendwie was machen, was halt nicht so einen Wert hat. Und das habe ich so verinnerlicht, dass es mir immer noch mega schwer fällt, nichts zu machen. Kennst du das auch?
Ich habe mich gerade gefragt, so wer sagt das bei dir? Also, dass du
ja, keiner, aber das hat man so vorgelebt bekommen.
Ja, okay.
Also es hat jetzt, ich kann mich an keine Situation erinnern, wo meine Eltern reinkamen und gesagt haben, Marit, warum liest du ein Buch? Und gab es, glaube ich, nicht. Aber ich habe es so vorgelebt bekommen, dass ich das so verinnerlicht habe, dass man halt, also es ist ein bisschen krass zu sagen, man ist nur was wert, wenn man halt arbeitet oder wenn man das was schafft, aber so ein bisschen in die Richtung geht es. Mhm. Und ich glaube, das ist so ein Bild, was in dieser Generation sehr stark vorherrscht. Man definiert sich sehr stark über die Arbeit. Und dann nochmal krasser oder wie unter so einem Brennglas in der Landwirtschaft.
Also ich finde einerseits so ist ja auch das Leben auf einem Hof ja auch viel mehr irgendwie als einfach nur Arbeit. Und ich finde schon allein der Begriff von Arbeit ist ja irgendwie so oft irgendwie negativ geprägt oder so.
Mhm.
Aber ich würde jetzt von mir sagen, dass ich per se kein Problem mit Arbeit habe und mit Dinge tun.
Mhm.
Vor allem, wenn es dann noch auf meinem oder auf einem Hof ist und irgendwie meins ist. Und ich kann meinen Vater sehr gut verstehen, dass er auch eine Leidenschaft und eine Passion dafür hat. Generell auch, wenn man vielleicht selbstständig ist, ist ja nicht nur auf dem Hof so, dass man da halt irgendwie Leidenschaft reinsteckt. Und gleichzeitig ist es vielleicht aber auch so ein bisschen nie so richtig kennengelernt zu haben, ey, was würde mir eigentlich sonst noch Spaß machen? Und vielleicht neue Dinge auszuprobieren und sich ein bisschen vielleicht auch in Ungewisses wagen.
Ja.
Und auch die Komfortzone vielleicht zu verlassen auf eine Art dadurch. Ist auch nie, genau wie du eben auch schon gesagt hast, vorgelebt zu bekommen von den Eltern auch.
Genau, nie was anderes auszuprobieren, das nicht zuzulassen und auch nicht zu erleben, das kann einem ja auch gut tun auf eine ganz andere Art und Weise. Also so eine ganz andere Facette an sich kennenlernen. Und ich glaube, diese Facette war sie das gewesen, als du dann im Studium gesagt hast, so jetzt beschäftige ich mich mal mit einem ganz anderen Bereich und setze mich so in den Fokus. Vielleicht fehlten früher die Impulse, sowas machen zu können. Ich finde auch immer so, Arbeit ist auch so ein Thema, wo diese Alt gegen Jung, Boomer gegen Zoomer Ding, finde ich, manchmal in den Medien so eskaliert. Die Jungen, die fordern und fordern, die wollen nur noch eine 4-Tage-Woche. Mhm. Und diese Work-Life-Balance, ne, was die alles wollen, die müssen ja immer was leisten. So. Mhm. Das ist so dieser hohe Wert der Arbeit, der ja sehr stark präsent war früher und heute nicht mehr so in dem Maße da ist, weil es halt auch irgendwie was anderes gibt. So. Mhm. Und ich finde, da clasht das so ein bisschen.
Könnte ich auch vielleicht unterstreichen, vor allem, was ich manchmal so höre von mehr oder weniger traditionellen Unternehmen oder auch Handwerksbetrieben, oft vielleicht auch von LandwirtInnen, vielleicht auch sogar von manchen, mit denen ich auch studiert habe, die irgendwie zum Beispiel auch selber ausbilden oder so, die das auch selber so sagen, dass die junge Generation halt nicht mehr arbeiten will und so.
Ja.
Also, und wenn ich das jetzt nur auf Arbeit beziehe und Arbeitszeit, ist das bestimmt, also da ist ja auch eine Richtigkeit drin, dass das ja wirklich so ist, die wollen sich... Oder Mann, ich würde jetzt auch, glaube ich, nicht in einem normalen 40-Stunden-Job irgendwie arbeiten wollen. Kommt, glaube ich, immer drauf an, auch wie das gestaltet ist und so. Aber im Moment so per se könnte ich es mir echt nicht vorstellen. Und auch vielleicht nicht unbedingt 40 Stunden oder irgendwie anders.
Also das ist ja auch so, das ist ja nicht an den Haaren herbeigezogen, dass diese ältere Generation sagt, die Jungen wollen nicht mehr so viel arbeiten oder die haben eine andere Einstellung. Ja. Ist da tatsächlich so. Die wollen nicht mehr 9-to-5 arbeiten. Da fehlt mir dann an manchen Stellen so ein bisschen das Verständnis, die Intention verstehen zu wollen, warum ist das denn so? Warum möchtest du das denn nicht? Hat es vielleicht auch was Gutes, wenn man nicht mehr nur arbeitet? Vielleicht liegt es auch so ein bisschen daran, dass in Arbeit kommen in der Generation schwieriger war, als es für uns heute oder für Jüngere heute ist, weil es einfach so viele waren und einen Arbeitsplatz zu bekommen ein größerer Kampf war als heute. Ich weiß es nicht. Nimmst du dann da einen Unterschied zwischen Stadt und Land wahr? Also gibt es so eine Stadt- und so eine Landperspektive, was so Arbeitsmoral angeht?
Aus meiner Generation jetzt?
Ja, genau. Wenn du sagst, so du kennst auch welche, mit denen du studiert hast, die auch das sagen, die Jungen wollen gar nicht mehr arbeiten.
Weiß ich nicht. Fällt mir jetzt schwer, das so einzuteilen. Also ich kann ja nur aus meinem Erleben, meinen Erfahrungen sprechen. Da würde ich schon sagen, also die Clique und die Leute, mit denen ich hier so groß geworden bin, also auf dem Dorf und so weiter, mit denen ich viel zusammen war, das sind halt alles Menschen, die, glaube ich, schon der Arbeit sehr zugewandt ist. Das würde ich jetzt anderen Leuten in der Stadt oder was weiß ich, Menschen, die sich mehr mit sich selber beschäftigen oder so, auch nicht unbedingt absprechen, aber vielleicht auf eine andere Art und Weise. Und also die, mit denen ich hier so aufgewachsen bin, ich würde sagen, die arbeiten einfach alle richtig viel, die haben einfach ihren Job und dann machen die nebenbei noch was und sind halt viel am Arbeiten einfach. Also
und gibt's da so, ist da so Achtsamkeit ein Thema bei denen? Also so das, was für dich ja ein großes Thema geworden ist oder was auch, ja.
Also ich habe jetzt gar nicht mehr so mega viel mit denen zu tun, aber ich würde jetzt mal so behaupten, nein.
Das ist ja schon, weil das ist auch so, dass ich war, nämlich ich bin ja auch auf dem Land aufgewachsen und habe durch meinen Job ja auch sehr viel Kontakt mit Landwirtinnen und mit der Landbevölkerung und ich habe eine Schwägerin, die ist so Köln-Ehrenfeld-Bubble, also so einfach komplett anders. Und da nehme ich Themen wahr, die auf dem Land gar nicht so präsent sind. Da geht es dann auch darum, morgens nach dem Aufstehen erstmal eine halbe Stunde für sich zu sammeln und eine Runde Yoga zu machen. Und ich denke immer, ja, okay, ich kann es irgendwie verstehen, aber wow, ich kann es auch irgendwie nicht verstehen. Ich fühle mich immer so ein bisschen dazwischen. So. Ich finde es manchmal ein bisschen dass man sich selbst ein bisschen zu überhöht. Dass ich denke, wow, okay, ja. Also du hast doch eigentlich gar nicht so große Probleme. Warum musst du dich denn jetzt hier noch selbst finden? Ne? Aber es ist ja eigentlich ist ja gar nicht mein Recht, darüber urteilen zu dürfen. Das kann ja jeder selbst für sich entscheiden. Aber da merke ich so in mir selbst, okay, da spricht auch ein bisschen, wie ich aufgewachsen bin aus mir so.
Also ich kann mich zum Beispiel auch gerade, ich konnte mich gerade voll drin wiederfinden in diesem so, was gibt dem das Recht, so mit sich selber so viel zu beschäftigen und geht es mir nicht eigentlich gut genug und könnte ich nicht jetzt nicht einfach irgendwie mehr oder weniger so sein wie die anderen irgendwie. Also das ist auch was in mir aufkommt, was in mir auch voll der Anteil ist von, boah, wie viel witzig eigentlich noch mit mir selber zu beschäftigen, was hat das eigentlich für einen Sinn?
Gibt es nicht viel wichtigere Sachen, mit denen man sich beschäftigen kann?
Ja, voll. Also, ne? Ja. Voll. Und die Antwort ist, glaube ich, auch ja und gleichzeitig aber auch nein. Ich glaube, das ist immer wieder so ein Balanceakt dazwischen und mal ist es so vielleicht und mal ist es irgendwie so und beides darf sein.
Aber ich merke an mir selbst, ich muss mich manchmal sehr disziplinieren, dass anderen zuzugestehen.
Ich glaube, womit man sich dann beschäftigt oder was vielleicht auch dann irgendwie nicht zufriedenstellend ist oder irgendwie schwierige Emotionen oder Überforderungen, liegt, glaube ich, dann sehr viel einfach eher an den individuellen Maßstäben und an den individuellen Rahmenbedingungen.
Ja, und das muss man, glaube ich, lernen, das jedem zuzugestehen. Und ich glaube, das fällt dieser älteren Generation schwer, das den Jüngeren zuzugestehen, dass es halt eine empfundene Belastung ist oder dass man auch, also wir leben einfach in einer Zeit, die ist krass. Also wir haben gerade irgendwie eine Pandemie hinter uns. Wenn man sich auf die, wenn man sich die Klimaprognosen anguckt, dann weiß ich auch nicht, kommt man auch nicht mehr klar. Und ich glaube, viele junge Menschen beschäftigen sich sehr intensiv damit oder haben auch durch die Vernetzung, durch die Digitalisierung die Möglichkeit, sich damit zu beschäftigen. Und damit muss man ja auch irgendwie klarkommen und damit muss man als Individuum auch klarkommen. Und das ist ja auch ein Druck, wo ich glaube, dass denen die jüngeren Menschen mehr an sich heranlassen, aber damit halt auch dann stärker klarkommen müssen als die Älteren. Mhm. Und ich glaube auch deshalb, dass es so, es gibt viele von diesen Triggerpunkten, die, wo ich denke, das eskaliert schnell, wenn man das anspricht, also wenn das so Thema zwischen Jung und Alt wird, die sich dann mit dieser komplexen Gemengelage beschäftigen. Also zum Beispiel, keine Ahnung, Autofahren oder sowas ist ja so ein Punkt, ne? Mhm. Oder ja, Ernährung führt, glaube ich, viel zu Streit zwischen diesen Generationen. Ich frage mich immer, warum ist denn da direkt so eine Abwehrhaltung der älteren Generation bei bestimmten Themen? Also warum ist dann da nicht irgendwie, es ist ja okay, dass jeder für sich selbst entscheidet, wie er essen, reisen, keine Ahnung was möchte. Warum fühlen die sich direkt angegriffen?
Nimmst du das denn so wahr, dass sie sich direkt angegriffen fühlen?
Ja, weil die direkt in so eine in so eine Verteidigungshaltung gehen. Hm. Also muss ja nur sagen, ich würde gerne Hafermilch trinken, dann kommt ein Vortrag darüber, wieso Kuhmilch toll ist und warum es wichtig ist, auch Kuhmilch zu trinken, so, und was da alles für tolle Vitamine drin stecken.
Ah, ja.
Nimmst du solche Debatten nicht wahr?
Nicht so, glaube ich. Ah. Ich jetzt so drüber nachdenke, auch ein sehr strikter, wie soll ich jetzt, ein strikter Bauer hier aus der Region, den ich halt ganz gut kenne, den ich neulich mal getroffen habe, nachdem ich so nach einer längeren Reise wieder da war und so weiter und der schon viele Dinge von mir gehört hat, ey, der war hier irgendwie 8 Monate allein mit dem Fahrrad irgendwo unterwegs und isst kein Fleisch mehr auf einmal und so weiter und ich bin so auf sein Grundstück gelaufen, wollte ein bisschen mit ihm schnacken und dann ruft er von so weit, na, oh, der Veganer ist schon wieder da. Vielleicht ist es so meine Umgangsweise oder so damit, aber ich habe das irgendwie einfach so sein lassen und habe dann einfach so gesagt, ja, der ist halt jetzt irgendwie wieder da, ich weiß nicht mehr. Und so erlebe ich das auch in vielen Kontexten. Manche Menschen sind auch interessiert, auch unserer älteren Generation, die fragen, wie, wirklich kein Fleisch mehr? Mhm. Und was isst du denn jetzt so?
Mhm. Wie haben deine Eltern darauf reagiert zum Beispiel, dass du kein Fleisch mehr isst?
Ich würde sagen, insgesamt schon. Bei meinem Opa war das schon, also was heißt krass, ich glaube, der hat das bis jetzt nicht richtig realisiert irgendwie, aber wenn andere Leute, wenn Freunde oder Freundinnen mal hier waren, die beim Mittagessen mitgegessen haben und ich mir schon irgendwie seit Monaten kein Fleisch mehr oder so nehme und die das dann nicht machen, dann war er ganz entsetzt, so, wie, du isst kein Fleisch mehr und so Unverständnis. Aber ich glaube, meine Eltern bei mir, meine Mutter hat das, glaube ich, auch inspiriert so und ist generell auch irgendwie so auf dem Trip und irgendwie weniger Fleisch und jetzt echt nicht mehr jeden Tag und so. Mein Vater sagt da nicht so viel, so wie zu vielen Dingen, oder kann ich das nicht so wahrnehmen, wie er das so empfindet. Aber vielleicht in manchen Äußerungen kommt das vielleicht mal so durch, wo wir vielleicht zusammen auf irgendeiner Dorfveranstaltung hier waren, es wird halt gegrillt und es gibt nur halt einfach normales Grillfleisch, dann sagt er, also eine Bratwurst würde ich jetzt aber schon nicht umbringen. Und ich so, nee, witz nicht, aber ich habe auch echt keinen Bock drauf. So. Ja. Und da kommt das dann vielleicht wieder so ein bisschen durch, so das nicht richtig verstehen können. Ja. Aber es ist nicht so, dass er in die Konfrontation geht und mich irgendwie überzeugen will oder so, oder wie du das gerade gesagt hast.
Ja. Also manchmal habe ich das Gefühl, dass sich die ältere Generation da so ein bisschen angegriffen fühlt, wenn man halt sagt, man isst kein Fleisch mehr, man möchte kein Auto mehr fahren, weil These, überhaupt nicht irgendwie wissenschaftlich fundiert, kann ich mir aber so erklären, weil gerade diese Nachkriegsgeneration, also die Eltern unserer Eltern, sich das ja sehr hart erarbeitet haben und auch mal eine Zeit kannten, wo es halt nicht selbstverständlich war, eine Butter im Kühlschrank zu haben oder jeden Tag Fleisch essen zu können. Das war halt voll was Besonderes. Und das war ja auch ein Zeichen von, wir haben es geschafft, wir haben uns diesen Wohlstand erarbeitet und wir haben uns diesen Wohlstand auch für euch erarbeitet, liebe Kinder. Nimmt ihn gefälligst. Warum wollt ihr das nicht so, ne? So kann ich auch so ein bisschen verstehen, dass sie sich angegriffen davon fühlen, weil man ja schon so ein bisschen an ihren Werten kratzt oder an dem, was sie aufgebaut haben, ne? Verstehst du, was ich meine? Genauso wie wie Autofahren. Das war ja ein richtig krasses Ding, irgendwann ein eigenes Auto zu haben. Da hat man ja drauf hingearbeitet. Und wenn man so sein halbes Leben damit sozialisiert oder aufgewachsen ist, das ist echt, das ist so ein Meilenstein. Ich habe jetzt ein Auto und dann kommt der Enkel und sagt, boah, das Auto fährst du, ehrlich. schon mal über ein E-Auto nachgedacht, dass man sich dann schon so ein bisschen auch verletzt fühlt, kann ich mir vorstellen. Ohne, dass es ja eben von der anderen Seite so gemeint ist. Es gibt ja gute Gründe, dass also kein Fleisch jeden Tag zu essen oder nicht ein E-Auto zu fahren. Es gibt ja total sinnvolle Gründe, das zu machen. Aber dass in dem Augenblick dann eher so das Persönliche, nicht das Rationale, das Emotionale rüberkommt.
Ich sehe ja so ein bisschen diese Identität so, dass ich mich dann vielleicht darüber definiere, ein Auto zu fahren und überall hinzukommen. Auch mit dem Fleisch essen oder Butter oder so, was du eben erwähnt hast, dass das ja auch irgendwie so auf eine Art einfach ist, weil die ja vielleicht damit aufgewachsen sind. Mhm. Wenn ich jetzt wieder an meinen Vater denke, glaube ich, denkt der immer, boah, da ist der ganz schön umständlich. So. Und vielfältig oder auf eine Art so, dann steht da nicht einfach nur die Mettwurst und Brot und vielleicht eine Gurke auf dem Tisch, sondern irgendwie 20 andere Dinge. Und dass das, glaube ich, oft auch mit Umständlichkeit irgendwie verbunden wird und mit Aufwand so in Bezug auf Ernährung oder vielleicht auch mit dem Auto, ist ja irgendwie auch auf eine Art so. Ist halt nicht so flexibel wie öffentliche Verkehrsmittel oder I don't know.
Ja, das würde vielleicht auch so ein bisschen erklären, warum das auf dem Land augenscheinlich ein bisschen stärker ausgeprägt ist. Also es gibt ja auch gute Gründe, auf dem Land zu sagen, wir brauchen hier noch ein Auto. Also Leute, es wird nicht funktionieren. Also wann fährt, ich weiß nicht, wie hier die Bussituation ist, aber ich würde mal vermuten, nicht so prickelnd wie mitten in Münster. Also irgendwie, ja, so ein bisschen, es ist umständlicher. Es kratzt an dem, was sich die Generation erarbeitet hat oder auch die Eltern dieser Generation erarbeitet haben. Trotzdem finde ich es nicht vermessen zu fordern, dass man sich mit den Gründen beschäftigt. Artet bei einigen direkt in so eine Konfrontationshaltung, in so einen Hass aus. Und das verstehe ich nicht.
Wenn dann der Sohn oder was weiß ich, die nächste Generation kommt und das in Frage stellt, ist das eher so ein bisschen vielleicht so distanzieren. Und eigentlich ist aber wahrscheinlich ein Bedürfnis nach so Verbundenheit und nach Zugehörigkeit da. Und das wird dadurch vielleicht verletzt.
Ja.
Und oh scheiße, jetzt bist du auf einmal nicht mehr Teil von mir. Oder mein Vater in Bezug auf den Hof vielleicht auch. Und führt vielleicht auch ein bisschen zu einem Alleinsein oder keine Ahnung, vielleicht dann auch zu Wut und Diskutieren. Aber eigentlich, glaube ich, was immer wieder dahinter steht, ist auch oft irgendwie eigentlich Verbundenheit so.
Also es steckt ja auch gerade in der Klimabewegung immer so ein indirekter Vorwurf. Also ohne, dass das so gemeint ist, aber ich glaube, es wird oft so aufgefasst. Euer Lebensstil, alles, wofür ihr steht als Generation, ist nicht gut für diese Welt. Macht vieles kaputt. Und gerade eure Generation hat einfach viel CO2 in die Luft geblasen, viel dazu beigetragen, dass es so ist, wie es ist. Und da müssen wir was ändern. Und das objektiv zu sehen, ist, glaube ich, verdammt schwer als Generation. Und zu sagen, ja, also in dem Wissen, wie wir früher agiert haben, war es halt richtig. Aber wenn man es in der Retro zurückblickt, vielleicht doch nicht die beste Idee gewesen. Und irgendwie diesen Schritt zu gehen, fällt echt schwer.
Ich glaube, es wird da aber auch nicht unbedingt gleich gemacht. Auch wenn ich an Demos denke, ist es oft immer irgendeine Demo gegen irgendwas.
Ja, ja.
Obwohl ich mich so frage, erstmal, bei mir ist da überhaupt keine Energie. Wo ich jetzt neulich mal zum ersten Mal bei einer Demo Energie gemerkt habe, also dass ich so gemerkt habe, oh, das wird auf einmal interessant, ähnlich wie diese Fridays for Future Dynamik. Sie gesagt hat, also eine Freundin von mir, wir machen eine Demo für mentale Gesundheit. Und das hat sich irgendwie für mich total gewandelt, weil das kein Vorwurf mehr war irgendwo oder gesagt wurde, ey, das ist scheiße, sondern ey, wir machen das für mentale Gesundheit. Und
aber das ist schon wieder dieses Vorwurf-Ding, ne? Was du ja auch dann wahrnimmst. Und ich glaube, das ist halt auch so was zu diesem Graben zwischen den Generationen führt. Dass es oft als Vorwurf aufgefasst wird und dass es ja eine andere Kommunikation braucht. Aber wenn wir nochmal auf diese Situation hier auf dem Hof kommen, das ist ja schon auch, passiert ja nicht so oft, dass Landwirtskinder losziehen und dann kommen sie als, kommst wieder, bist vegan.
Mehr oder weniger, ja.
Mehr oder manchmal, bist manchmal vegan, beschäftigst dich sehr viel mit deiner eigenen Person, hast einfach andere Themen. Konnten deine Eltern das verstehen? blöd gefragt, aber hast du manchmal das Gefühl, dass du dich in eine andere Richtung entwickelt hast, als deine Eltern das gerne gewollt hätten?
Weißt ja, du? Ich glaube schon. Also vor allem bei meinem Vater.
Ja.
Ja, bei meiner Mutter nehme ich das nicht so wahr. Bei meinem Vater nehme ich das schon wahr. Das hat er nie so klar gesagt.
Mhm.
Aber indem er sich verhält und was er manchmal auch sagt, auch irgendwie heute noch, dann wäre, glaube ich, seine Idealvorstellung so, ich mache den Hof weiter als ausgebildeter Landwirt und so weiter. Und der kommt hierher und sagt dann relativ früh, er übernimmt den Hof und wir machen das hier zusammen. Er unterstützt mich und dann bauen wir vielleicht noch einen Stall oder so weiter und machen noch mehr Kühe. Und so, das ist der gewöhnliche Lauf, das machen alle, mehr oder weniger alle anderen auch.
Ja,
das wäre ein Lebensmodell, was funktionieren könnte für ihn und was, glaube ich, auch dann auch so eine Klarheit verkörpert, ja auch. Ey, dann bauen wir noch einen Stall. Mhm. Der Sohn ist jetzt mit eingestiegen und
ja, das ist auch so, wie er es gelernt hat, wie man das halt so gemacht hat, ne?
Und so hat er es ja auch gemacht und war auch sehr, sehr erfolgreich damit. So in seinem, was er so, oder was meine Familie irgendwie aufgebaut hat und so weiter. Und ja, wovon ich jetzt ja auch profitiere, so dass der es so gemacht hat.
Hast du manchmal das Gefühl, du hast so deine Eltern enttäuscht?
Ja. Auch wieder viel bei meinem Vater.
Mhm.
Und ich habe das vor 2 oder 3 Jahren, war das glaube ich schon, da habe ich das mal angesprochen. Ich war damals in einem Praktikum in einer Unternehmensberatung, die auch viel so Hofübergabeprozesse begleiten und Mediation beziehungsweise Kommunikation in der Familie und wie können wir vielleicht besser zusammenleben als Familie, gerade in Bezug auf landwirtschaftliche Betriebe, die viel sowas begleitet haben.
Mhm.
Und ich dann mit einem Berater, der da auch tätig ist, viel über meine Situation hier zu Hause geredet habe. Und das war gerade die Zeit, die Monate, nachdem ich meinen Eltern so mitgeteilt habe, dass ich den Hof nicht übernehmen möchte, zumindest erstmal nicht, dass ich es mir jetzt gerade nicht vorstellen kann und dass ich das Gefühl hatte, es braucht jetzt noch ein Statement von mir, dass da irgendwie Klarheit ist und ich so gesagt habe, ja, stellt euch drauf ein, dass halt jetzt gerade kein Hofnachfolger da ist und auch nicht in den nächsten 5 oder 10 Jahren und dass ich es nicht komplett für mich ausschließen will, aber trotzdem jetzt gerade nichts da ist. Und dann, genau, war ich eben in diesem Praktikum und ich habe das voll gemerkt, dass ich auch ja, vor allem meinem Vater gegenüber, dass da, glaube ich, auch Enttäuschung einerseits wirklich war, was auch nie ausgesprochen wurde, aber dass ich mich auch so schuldig gefühlt habe, deswegen.
Mhm.
Und auch verantwortlich für das Wohlergehen meiner Eltern, des Hofes, auch in finanzieller Sicht irgendwie, aber auch aus sozialer Sicht und so, wie geht's denen eigentlich jetzt gerade mit der Situation, wie geht's denen mit dem Hof? Und dann habe ich mit diesem Berater eben, habe ich ein bisschen darüber gesprochen und dann hat er gesagt, ja, aber wie wär's mal, wenn du das wirklich mal sagst, dass du das Gefühl hast, sie enttäuscht zu haben, wie das jetzt so für dich ist und das einfach mal wirklich klar aussprichst, was ich halt bis dahin auch noch nie gemacht habe. Und dann war irgendwann mal ein Moment, es war nicht so, dass ich mir das so fest vorgenommen habe, aber das hat mich irgendwie schon sehr getroffen irgendwie oder so sehr, sehr beschäftigt, wie wäre das denn? Und dann war das mal irgendwie ein Sonntag und ich war hier und irgendwie nachmittags.
Mhm.
Und dann irgendwie später abends und dann saßen wir irgendwie noch in der Küche und dann habe ich das spontan gemacht und meine Mutter und mein Vater waren dabei. Und dann habe ich das irgendwie so gesagt. Wir haben uns vorher mit dem Berater habe ich mir vorher schon relativ genau auch, glaube ich, aufgeschrieben. Für mich so, was würde ich dann sagen wollen und wie würde ich das sagen wollen. Und ich bin einfach, sobald ich an das Thema gedacht habe und ich will das übersprechen, habe ich sofort angefangen zu heulen. Was auch das erste Mal war in so einem Setting, also in Anführungsstrichen einfach so zu weinen vor meiner Familie und dann so zu sagen, boah, ich habe das Gefühl, dass ich euch enttäuscht habe. Das war schon echt krass irgendwie, so emotional. Ich merke das jetzt auch gerade, das ist so voll...
Ja, weil wenn du vorhin auch erzählt hast, dass Gefühle auch einfach nie ein Thema waren, dass nie so richtig darüber gesprochen wurde, wie geht's dir wirklich? Und dann gehst du aber auch richtig all in direkt, ne? Also das ist ja von wie war es in der Schule, in so eine Situation. Also, ja. Wie haben die reagiert?
Ja, ich habe...
Haben sie reagiert?
Ja, bestimmt irgendwie. Ich glaube, ich war auch einfach sehr mit mir selber beschäftigt so dabei. Meine eigenen Emotionen. Ich glaube schon, dass es meine Eltern beide sehr berührt hat. Auch ihren Sohn so zu sehen. Ich glaube, das macht auch einfach was wahrscheinlich mit jedem Menschen, wenn man in so einem Setting dabei sitzt so. Ich glaube, auch mein Vater hat dann da wieder nichts zu gesagt, aber ich konnte merken, dass er auch einfach da war so, und dass das ihn auch betroffen hat. Ich glaube, jetzt so rückblickend erinnere ich mich einfach viel, dass es für mich auf eine Art so entlastend war, das so auszusprechen und einfach so mal zu sein, ohne dass so viel gesagt wird oder so. ich glaube, das war wahrscheinlich auch überfordernd, also für mich und für meine Familie auch einfach überfordernd. Und trotzdem glaube ich schon auf eine Art irgendwie so lösend oder heilend oder auch für mich, dass ich das ausgesprochen habe.
Hat es was geändert?
Boah, weiß ich nicht, ob ich das jetzt genau auf dieses Ereignis zurückführen würde. Mhm. Insgesamt würde ich schon sagen, dass sich der Umgang miteinander schon sehr geändert hat in den letzten Jahren. Aber wahrscheinlich durch viele verschiedene Dinge. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das auch ein kleiner Bestandteil davon war. Oder vielleicht auch ein größerer.
Das ist aber auch, ich finde auch so ein Thema, wo es so sehr viel, wo sehr viel so mitschwingt. Also sehr viel Ungesagtes schwingt mit. Auf so landwirtschaftlichen Betrieben vielleicht noch mehr als insgesamt in Generationen, aber es geht sehr viel um Erwartungen, die nicht erfüllt werden, um Ängste, die nicht gesehen werden. Und das wird alles nicht ausgesprochen. Von daher finde ich es wirklich beeindruckend, dass du da ja einfach einen anderen Weg eingeschlagen hast und das ausgesprochen hast.
Mein Fazit habe ich schon fast mit dem Ende des Gesprächs vorweggenommen. Was ich aber mitnehme, ist Folgendes. Ja, manchmal fehlt das Verständnis für andere Lebenswelten. Es ist aber auch völlig okay, nicht immer alles nachvollziehen zu können. Was dabei aber immer gelten sollte, man sollte anderen, älteren, jüngeren, völlig egal, das Recht zugestehen, andere Themen und Prioritäten zu haben und immer mindestens versuchen zu verstehen, woher das rührt und nicht alles direkt als Vorwurf auf das eigene Lebensmodell zu begreifen. Es geht viel um Ungesagtes, um Dinge, die einfach so mitschwingen. Gerade das anzusprechen erfordert Mut. Nochmal mehr, wenn die eigene Gefühlswelt sonst niemals ein Thema war. Da macht man sich schon in gewisser Weise nackig. Umso mehr gilt es, genau das auch wertzuschätzen.
Das war Schnack Land Fluss, ein Podcast des Wochenblattes. Redaktion, Schnitt und Produktion Marit Schröder und Munja Nienhaus. Ich bin Marit Schröder und ich würde mich freuen, wenn ihr Schnack Land Fluss euren Freunden, eurer Familie oder euren Bekannten empfehlt.